Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm. Sie haben es eben in den Nachrichten gehört. Es gibt in diesen Minuten ein Treffen im Bundeskanzleramt mit dem Ziel, zu schnellen Lösungen für den Facharbeitermangel zu kommen. Gleich im Gespräch erklärt in dieser Sendung ein Einwanderungsexperte, weshalb das neue Einwanderungsgesetz dabei nicht viel hilft. Zum Start der Sendung aber das Klima, dem ja beim vergangenen Gipfel in Madrid im Konzert der Staaten der Welt wohl nicht viel geholfen wurde. Vielleicht hat gerade das die Politik motiviert, in das kleine deutsche Klimapaketchen etwas mehr Ehrgeiz hineinzupacken. Sabine Henkel zur Verständigung auf einen höheren CO2-Preis.
Es war eine Überraschung, dass der CO2-Preis verändert angehoben wird. Statt 10 Euro pro Tonne 25 Euro, also statt 3 Cent mehr, werden es nun wohl 7,5 Cent mehr an der Zapfsäule. Tanken und Heizen wird teurer, ganz im Sinne des Klimaschutzes. Das löst immerhin so etwas Ähnliches wie Begeisterung beim neuen SPD-Chef Walter Borjans aus.
Ich würde sagen, dass das ein wirklich deutlicher Schritt ist, also von 10 Euro eine mehr als Verdoppelung, 2,5-fachung, ist schon ein Signal.
Es ist ein grünes Signal, denn letztlich haben Sie das durchgesetzt. Ihr Ja zu günstigeren Bahntickets zunächst verweigert, wenn Union und SPD nicht am CO2-Preis drehen. Und Sie haben gedreht. Nicht so viel, wie die Grünen wollten, aber immerhin, sagt Annalena Baerbock.
Wir tun alles dafür, dass wir beim Klimaschutz vorankommen. Und das ist ein kleiner Schritt, den wir aus der Opposition jetzt erreicht haben.
Tanken und Heizen wird also teurer ab 2021 und noch teurer in den Folgejahren. Die Verbraucher werden das spüren und sollen doch nicht weniger Geld zur Verfügung haben. Wie macht man das? Indem man sie an anderer Stelle entlastet. Die Umlage für erneuerbare Energien wird gesenkt. Das ist die Umlage, die die Stromrechnung jeden Monat in die Höhe treibt. Das soll sich ändern. Wind-, Sonnen- und Bioenergieanlagen werden in Zukunft mit dem Geld ausgebaut, das durch den CO2-Preis reinkommt.
Die alte Welt finanziert die neue Welt. Die alte klimaverschmutzende Welt finanziert die neue CO2-freie Welt.
Philosophisches vom Grünen Anton Hofreiter. Entlastung für alle, das ist ihm wichtig. Alexander Dobrindt, CSU, setzt eine andere Priorität, die Pendlerpauschale.
Die Kombination ist entscheidend, wenn man auf der einen Seite neue Belastungen hat durch einen CO2-Preis, durch den Emissionshandel. Da muss man auf der anderen Seite die Leute, die angewiesen sind auf das Auto, die in die Arbeit pendeln müssen, auch entlastet. Und das geht dadurch, dass wir die Pendlerpauschale deutlich erhöhen. Das ist der richtige Weg, um die ländlichen Räume nicht zu benachteiligen.
Also gibt es mehr Geld für Fernpendler, für alle die, die mehr als 21 Kilometer zur Arbeit fahren. Erst 5, später sogar 8 Cent pro Kilometer. Unterm Strich, das haben die Grünen ausgerechnet, wird Autofahren dadurch aber nicht günstiger. Nur deshalb haben sie dem zugestimmt und empfehlen ihren Kollegen in den 10 Bundesländern, in denen sie mitregieren, das am Freitag im Bundesrat auch zu tun. Die FDP in 3 Bundesländern dabei hat ihr Abstimmungsverhalten noch nicht festgelegt, sagt Generalsekretärin Teuteberg. Sie hält den CO2-Preis nach wie vor für falsch, weil er zumindest anfangs vom Staat festgelegt wird.
Das ist eine verkappte CO2-Steuer. Wir brauchen einen konsequenten Emissionshandel.
Und auch die Linken winken ab. Für sie hat sich durch den höheren CO2-Preis nicht viel verändert. Eine Überraschung sei das gewesen, ja, aber eben nur eine kleine, ohne ausreichende Wirkung.
Sabine Henkel war das und Themenwechsel. Kanzlerin Merkel trifft sich seit 17 Uhr mit ihren Fachministern, mit Vertretern der Bundesländer, mit Vertretern der Wirtschaftsverbände und der Gewerkschaften mit dem Ziel, Lösungen gegen den Fachkräftemangel zu finden. Es wird ab dem März des kommenden Jahres einen neuen rechtlichen Rahmen dafür geben, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Worum es geht bei diesem Treffen im Kanzleramt? Volker Fintamer dazu.
Für Arbeitsminister Hubertus Heil liegt der Zweck des heutigen Spitzentreffens auf der Hand.
Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz tritt zum 1. März in Kraft. Und wir werden darüber reden, was muss die Wirtschaft tun an Anwerbestrategie, was müssen wir tun, um bürokratische Hürden zu beseitigen, damit wir die qualifizierten Fachkräfte bekommen, die wir auch aus dem Ausland gebrauchen können.
Aus Sicht der Wirtschaft tut das auch Not. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag hat 11.000 Unternehmen befragt und davon sehen 56% im Fachkräftemangel das größte Geschäftsrisiko für die Zukunft, wo bereits ein Drittel der befragten Unternehmen Mitarbeiter aus EU und Drittstaaten eingestellt hat. Besonders aber fehlen Mechatroniker, danach folgen Altenpfleger und Kältetechniker und bei den akademischen Berufen fehlen Mitarbeiter in der öffentlichen Verwaltung und Informatiker. Alles keine Berufe, wo man auf Anhieb die entsprechenden Kompetenzen im Ausland finden würde, zumal die Sprachhürde als großes Handicap dazukommt. Aber auch für eine Aufenthaltsgenehmigung kann mehr als ein Jahr vergehen. Der Antrag ist aufwendig. Akzeptiert werden nur Originalunterlagen auf dem Postweg. Digitale Unterschriften werden bislang nicht angenommen und die Konsularabteilungen der deutschen Botschaften sind unterbesetzt, was die Verfahren oft genug erheblich in die Länge zieht. Für das kommende Jahr wurden im Bundeshaushalt bereits 109 zusätzliche Stellen im Auswärtigen Amt für die Visabearbeitung ausländischer Fachkräfte bewilligt. So soll die Visabearbeitung künftig auch digital vom Inland aus erfolgen können, um die Botschaften zu entlasten.
Dafür haben wir gerade ein neues Referat gegründet. Das befindet sich im Probebetrieb und ebenfalls in Vorbereitung befindet sich das neue Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten. Das wird ab Anfang 2021 perspektivisch Teile der Visabearbeitung vom Inland aus übernehmen,
sagt ein Sprecher des Auswärtigen Amtes. Mit dem Krafttreten des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes am 1. März des kommenden Jahres wird der Bedarf weiter steigen. Denn dann können nicht nur Hochschulabsolventen nach Deutschland kommen, sondern auch Interessenten mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung. Außerdem wird die Vorrangprüfung entfallen, also die Pflicht der Unternehmen zu prüfen, ob es gleichwertige Interessenten in Deutschland oder der EU gibt. Damit wird sich der Druck auf die Visaerteilung nochmals erhöhen, weshalb der Handlungsbedarf an dieser Stelle besonders hoch ist.
Wir werden es einfacher gestalten, indem konkret vor Ort eben ausgewählt wird, wer das sein kann, indem vor Ort Deutsch schon gelehrt wird und indem man auch frühzeitig gemeinsam mit der Wirtschaft klärt, in welchen Ländern man sich besonders engagiert, welche Branchen besonders betroffen sind, welche Leute man ausbildet. Und deswegen ist es eben notwendig, dass man ständig im Gespräch ist.
Sagt Christian Hirte, parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Ein weiterer Faktor kommt hinzu. Deutschland gilt unter den potenziellen Interessenten nicht als besonders attraktiv und landet in einer OECD-Studie nur auf dem 12. von 30 Plätzen. Ein Grund dafür sind die geringen Aufstiegschancen für ausländische Fachkräfte und die oftmals bescheidene Entlohnung.
Beschäftigung und niedrige Löhne, das ist das, was wir im Moment hier zu bieten haben. Und wenn wir das nicht verändern, dann werden die Fachkräfte wieder weg sein. Das heißt, die Bundesregierung steht hier in der Pflicht, auch für attraktive Arbeitsbedingungen und Löhne zu sorgen.
Betont DGB-Vize Annelie Bundenbach gegenüber dem Deutschlandfunk. Aber dazu gehöre auch eine aufnahmebereite Gesellschaft, in der Zuwanderer frei von Hetze und Rassismus ihrer Arbeit nachgehen könnten.
Volker Finthammer war das. Der Fachkräftemangel, über den zur Stunde im Bundeskanzleramt verhandelt wird, noch einmal nachgefasst. Mit Professor Herbert Brücker vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung mit dem IAB habe ich vor der Sendung gesprochen und ihn zunächst gefragt, was steckt denn weiter an Hürden im Fachkräfteeinwanderungsgesetz?
Also die wesentliche Hürde, die wir im bestehenden Recht haben, die Anerkennung der beruflichen Abschlüsse, bleibt aufrechterhalten. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz selbst sieht nur relativ kleine Veränderungen vor. Die wesentlichen sind, dass die Vorrangprüfung abgeschafft wird, die besagt, dass wenn man jemand aus Drittstaaten einstellt, vorher geprüft werden muss, ob nicht ein EU-Staatsbürger oder ein Deutscher für die Stelle in Frage kommt. Die zweite Hürde ist, dass Menschen mit beruflichen Abschlüssen nur einwandern konnten, wenn sie auf einer Liste von sogenannten Engpassberufen, also ihre Qualifikation, ausgewiesen war. Diese beiden Hürden sind beseitigt worden. Das ist auch vernünftig, wird aber relativ geringe Effekte haben, weil die Anerkennung der beruflichen Abschlüsse eben als wesentliche Hürde aufrechterhalten bleibt.
Nun haben Sie bzw. das IAB ja schon lange darauf hingewiesen, dass tatsächlich dieser bürokratische Aufwand bei der Anerkennung der Berufsabschlüsse eine erhebliche Hürde ist. Wie erklären Sie sich, dass die Politik auf diese Kritik nie eingegangen ist?
Die Politik ist relativ ängstlich. Also sie geht im Prinzip von den Extremfällen aus, wo etwas nicht klappt. Ja, und wenn man jetzt viele verschiedene Kriterien hat, dann hat man zwei Effekte. Das eine ist, dass diejenigen, die dann kommen, sich mit großer Wahrscheinlichkeit wirklich sehr gut in den Arbeitsmarkt integrieren. Aber man verliert natürlich sehr viele Menschen, die sehr qualifiziert sind, die wir im Arbeitsmarkt eigentlich brauchen, die dann nicht kommen werden. Darum paradoxerweise führt diese risikoaverse Strategie, die die Politik einschlägt, dazu, dass die Menschen über andere Einwanderungskanäle kommen, von denen wir wissen, dass die Arbeitsmarktchancen dann sehr viel geringer sind, die Erwerbstätigenquoten geringer sind und das auch zu einer Dequalifizierung der Migrationsbevölkerung in Deutschland führt. Das heißt, man kauft sich ein verringertes Risiko bei den Menschen, die über diese Kanäle kommen, durch ein viel größeres Risiko in der Einwanderungspolitik ein, sodass man wahrscheinlich den gegenteiligen Effekt erreicht.
Damit sprechen Sie Einwanderung auf dem Wege des Asylrechts an, oder?
Ja, die Menschen kommen über viele Wege. Also der wichtigste Weg ist vielleicht der Familiennachzug. Es kommen Menschen zu Bildungszwecken, das ist auch sinnvoll so. Und es kommen eben Menschen über die Asylmigration. Also 85% der Menschen, die wir gegenwärtig noch in Deutschland leben, die über diesen Weg gekommen sind, haben tatsächlich eine Anerkennung als Flüchtlinge. Also die meisten haben reale Schutzgründe. Aber es ist natürlich nicht sinnvoll, die Menschen in solche Einwanderungskanäle zu drängen, sondern man sollte gezielt den Arbeitsmarkt öffnen und die Arbeitsmigration steuern, weil wir wissen, dass jemand, der über ein Visum zu Erwerbszwecken kommt, viel, viel bessere Beschäftigungsaussichten hat. Also um das salopp zu formulieren, jemand, der als Hochschulabsolvent kommt über den Flüchtlingskanal, hat geringere Beschäftigungs- und Erwerbschancen als jemand, der über ein Visum zu Erwerbszwecken kommt und keine abgeschlossene Berufsausbildung hat.
Parallel zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz wurde ja auch ein spezielles Gesetz für eine Ausbildungs- und Beschäftigungsduldung abgelehnter Asylbewerber beschlossen. Wie stark wird das wirken? Welche Effekte wird das haben?
Es wird wahrscheinlich nur sehr geringe Effekte haben, aber der Gesetzesentwurf sieht vor, dass es eine einjährige Frist gibt nach der Anerkennung der Asylverfahren, bis man überhaupt mit dieser Duldung beginnen kann. Man will damit den Ausländerämtern Zeit geben für die Abschiebung. Es ist natürlich dann sehr schwierig, die notwendigen Voraussetzungen an Beschäftigung zum Beispiel zu erfüllen während dieser Frist. Sodass ich eigentlich davon nicht sehr viel erwarte. Im Grundsatz ist die Intention, die dahinter steht, natürlich richtig, dass Menschen, die sich vernünftig in Deutschland integriert haben, die auch sehr gute Aussichten haben, zum Beispiel bei Ausbildung, sich weiter zu integrieren, dass man denen die Chance gibt, wenn sie sich eben gut integrieren, hier zu bleiben. Aber ich glaube, dass dieses Vorhaben nur zu kleinen Teilen erreicht wird.
Dieses Treffen im Kanzleramt, das fußt ja auf der Tatsache, dass Wirtschaftsverbände dem Fachkräftemangel ja eine sehr hohe Bedrohung für Konjunktur, für Beschäftigungslage, also eine sehr hohe Bedeutung zumessen. Gemessen an Ihrer Kritik jetzt am Fachkräfteeinwanderungsgesetz, so wie es jetzt ist, welche Effekte wird es denn wohl haben?
Wir rechnen schon damit, dass die Fachkräfteeinwanderung aus Drittstaaten etwas hochgeht. Wir beobachten diesen Trend schon seit einigen Jahren. Also jedes Jahr nimmt das ja um einige tausend Personen zu. Dieser Trend wird sich fortsetzen, vielleicht auch etwas erhöhen. Aber man muss sich mal ein bisschen die Größenordnung angucken. Wir werden bis im Jahr 2060, wenn wir keine Migration hätten, etwa 40% unseres Erwerbspersonenpotenzials, also unseres Arbeitsangebotes verlieren. Wir wissen auch, dass die Einwanderung aus der Europäischen Union auf etwa 20% des gegenwärtigen Niveaus zurückgehen wird, sodass wir die Einwanderung aus Drittstaaten brauchen und wir brauchen die im großen Umfang im Arbeitsmarkt. Also sie hat natürlich nur Sinn, wenn die Menschen sich gut in den Arbeitsmarkt integrieren. Und gemessen an diesen Dimensionen wird das Gesetz leider den Herausforderungen nicht gerecht.
Trotz dieser Argumente für eine Fachkräftemigration, die Sie anführen, gibt es ja immer noch Ressentiments dem Thema gegenüber. Wie gehen Sie um mit dem Argument, dass vor dem Anwerben aus dem Ausland erst einmal versucht werden muss, die vorhandenen Arbeitslosen unterzubringen? Trotz Rekorden bei der Beschäftigungslage, die gibt es ja weiterhin, ebenso wie es Unterbeschäftigung gibt.
Ja, das ist natürlich im Grundsatz richtig, dass man Menschen, die hier in Deutschland sind, also wir haben immer noch Arbeitslosigkeit, wir haben Frauen, zwar inzwischen eine sehr hohe Frauenerwerbstätigenquote, aber viele Frauen arbeiten Teilzeit, da sind Potenziale noch nicht ausgeschöpft. Die sollte man ausschöpfen, aber man sollte das eine tun, das andere nicht lassen. Also wir wissen, dass es durch die Einwanderung eigentlich nicht zur Verdrängung inländischer Arbeitskräfte führt, sondern dass das insgesamt einen positiven Impuls für Produktion, für Dienstleistungen hat. Von diesen Impulsen profitieren eben auch einheimische Beschäftigte. Sie machen dann Aufstieg im Arbeitsmarkt, sie haben höhere Löhne durch Einwanderung. Darum sollten wir im Prinzip beides tun und nicht gegeneinander ausspielen.
Wie groß ist das Risiko, dass diese verstärkten Bemühungen, Fachkräfte jetzt von außen zu rekrutieren, vielleicht doch zur falschen Zeit anlaufen? Gedanke, bei den Autobauern im Südwesten, bei den Zulieferern auch, soll ein erheblicher Stellenabbau stattfinden. Es steht zu erwarten, dass E-Autos zum Beispiel viel weniger Arbeitskraft brauchen als die Produktion herkömmlicher Autos. Und überhaupt könnte ja die Digitalisierung in großem Umfang Stellen kosten. Die Frage deshalb, werben wir womöglich heute die Fachkräfte an, die wir morgen schon nicht mehr brauchen?
Das ist völlig falsch. Also wir beobachten, wir haben den technologischen Wandel schon lange, wir haben das Internet schon lange, die Digitalisierung ist auch nicht gerade jetzt erst erfunden worden. Und wir beobachten, dass wir so viel Erwerbstätige in Deutschland haben wie noch nie. Also wenn die Westdeutschland nehmen, dann arbeiten heute 60% mehr Menschen als etwa zu der Phase der Vollbeschäftigung in den 70er Jahren noch. Das heißt, die Volkswirtschaften haben einen großen Bedarf an Arbeitskräften. Wir brauchen die Menschen auch wegen der Alterung der Bevölkerung. Und die Arbeitskräftenachfrage wird sich durch die Digitalisierung verändern zwischen den verschiedenen Sektoren. Vielleicht ist Automobil künftig nicht mehr die wichtigste Branche in Deutschland, sondern es gibt andere wichtige Branchen. Die meisten Migranten gehen auch in die Dienstleistungsberufe heute. Und wir haben dort einen sehr großen Arbeitskräftebedarf, den wir mit den inländischen Potenzialen nicht decken können. Und es wäre völlig verfehlt, wenn man jetzt deswegen auf die Einwanderung verzichten würde. Vielleicht noch eines zur Konjunktur. Also es gibt immer konjunkturelle Schwankungen, die würde es auch in Zukunft geben. Aber das ist gerade der Witz bei der Migration. Sie passt sich sehr flexibel an diese konjunkturellen Schwankungen an. Das heißt, im Konjunkturabschwung kommen viel weniger Menschen, im Konjunkturaufschwung sehr viel mehr Menschen. Und das ist ein wichtiger Puffer für die Beschäftigungsentwicklung und führt damit zu einer höheren Beschäftigungsstabilität der inländischen Beschäftigten. Also da muss man sich keine Sorgen machen.
Eins noch, wenn jetzt Wirtschaft und Gewerkschaften zusammensitzen im Bundeskanzleramt, was können die beiden, wenn sie auseinandergehen, konkret vereinbaren?
Naja, die Lage ist so, dass das Gesetz beschlossen worden ist und innerhalb dieses Rahmens muss man jetzt arbeiten. Es geht darum, dass wir Verwaltungsvereinfachungen haben, dass es erleichtert wird, dass Visa kommen werden, dass die Anerkennung beruflicher Abschlüsse bürokratisch erleichtert wird. Alles dieses ist richtig, ist sinnvoll, wird auch einige Effekte haben. Aber ich gehe davon aus, dass wenn wir das Gesetz evaluieren werden, wir in 2-3 Jahren darüber sprechen werden, dass wir eine neue Reform des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes brauchen werden.
Herbert Brücker war das vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, vom IAB. Das ist der wissenschaftliche Arm der Nürnberger Bundesagentur für Arbeit. Es gibt eine Dreierfusion in der Immobilienbranche, bestehend aus einem bislang nur in Berlin vertretenen Konzern, dessen Großaktionär, der in Norddeutschland vor allem aktiv ist, und einem Unternehmen, das als Projektentwickler arbeitet, die Vorstufe also zum Bauen. Aus diesem nicht ganz unkomplizierten Konstrukt entsteht das drittgrößte börsennotierte Wohnungsunternehmen in Deutschland. Mischa Erhardt dazu.
Gemessen am Börsenwert bringen die fusionswilligen Immobilienkonzerne schon jeder für sich einiges auf die Waage. Adler Real Estate soll in einem ersten Schritt zu einem Wert von gut 1 Milliarde Euro in die Hände von Ado Properties übergehen. Das neue Unternehmen soll dann aber Adler Real Estate heißen und insgesamt 2,2 Milliarden Euro auf die Börsenwaage bringen. Während Adler vor allem in Norddeutschland aktiv ist, bringt Ado in die geplante Firmenehe einen großen Bestand an Wohnungen aus Berlin ein.
Man will wohl schlagkräftiger werden, zielt auf den deutschen oder auch gerade den Berliner Markt ab, der ja boomt und der deutsche Immobilienmarkt da in den Ballungsgebieten ja sowieso, wie wir das alle erleben. Wir sehen es an den Mietsteigerungen, wir sehen es an den Preissteigerungen, wenn man eine Wohnung kaufen oder ein Haus kaufen will. Also das ist ein Geschäft, wo jetzt dieses neu fusionierte Unternehmen wohl größer mitspielen will.
Sagt Börsenhändler Stefan Scharfetter von der Baader Bank. Es entstünde durch den Zusammenschluss ein neuer Großspieler unter den börsennotierten Immobilienkonzernen, denn die neue Adler Real Estate wird zusammen rund 80.000 Wohnungen besitzen. Damit rückt der Konzern auf Platz 3 der größten Wohnungskonzerne Deutschlands vor, nach Vonovia und der Deutsche Wohnen. Und Größe befördert in der Branche die Profitabilität. Dirk Becker, Branchenanalyst bei Allianz Global Investors.
Also wir haben das im Beispiel von Vonovia gesehen, die durch viele Fusionen gewachsen ist und inzwischen über 400.000 Wohnungen verwaltet. Und es lässt sich viel leichter verwalten, als wenn man 10 Unternehmen hätte, die jeweils nur 40.000 Wohnungen verwalten. Und die Kostensynergien bei der Verwaltung sind eben doch erheblich.
Synergien und steigende Profite wiederum machen Börsenkonzerne attraktiver für Anleger. Aus Sicht von Mietern dagegen stellt sich die Sache möglicherweise anders dar. So gibt es Beschwerden, dass Mieter Probleme haben, in den großen Konzernen Ansprechpartner zu finden, wenn in ihren Wohnungen Probleme auftreten. Zudem werfen kritische Bürgerinitiativen wie Deutsche Wohnen und Co. Enteignen den Wohnungsunternehmen vor, durch ihre Marktmacht die Mieten hochzutreiben.
Problematisch ist, dass da wieder ein Megakonzern entsteht, was die Möglichkeit hat, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um die Mieten zu erhöhen. Diese Fusion findet ja vor dem Hintergrund des Berliner Mietendeckels statt. ADO ist bis jetzt nur in Berlin vertreten und sie versuchen jetzt, sich auch woanders breit zu machen. Und wie wir ADO aus Berlin kennen, verheißt das nicht Gutes für die Mieterinnen und Mieter.
Sagt Ruth-Peter Heri, der Initiator des Volksbegehrens zur Enteignung von Wohnungskonzernen. In einem zweiten Schritt jedenfalls will sich die neue Adler Real Estate dann noch den Projektentwickler Consus Real Estate einverleiben. Consus ist nach eigenen Angaben der größte private Entwickler von Büro- und Wohnimmobilien in Deutschland. Das Unternehmen plant oder baut demnach Objekte mit einem Volumen von 10 Milliarden Euro in den 9 größten deutschen Städten. Damit wäre in der neuen Adler Real Estate also auch der Nachschub an Wohnungen für die künftige Expansion des Unternehmens gesichert.
Mischa Erhardt war das Großhochzeit also in der Immobilienbranche, Dorothee Holz im Frankfurter Börsensaal. Was hielt der Finanzmarkt davon?
Also die Reaktionen fallen natürlich sehr unterschiedlich aus, je nachdem, wer bietet und wer dann das Angebot davon profitieren kann. Aktien des Bieters ADO Properties brechen um 8,5% ein. Das sah aber schon viel schlimmer aus heute. Aktionäre sind also nicht ganz davon angetan. Papiere von Adler Real Estate steigen wiederum um über 6% und Consus-Aktionäre sind tatsächlich ganz aus dem Häuschen. Die Aktien über 22% im Plus.
Der Tag als Ganzes ist ja heute eigentlich der Tag, an dem man über eine neue Eskalation im Zollkonflikt zwischen Peking und Washington sprechen wollte. Nun fällt die Eskalation aus. Es gab ja eine Teileinigung am Freitag und die Börse freut sich.
Die freut sich praktisch. In letzter Minute ist ja diese neue Eskalationsstufe abgewendet worden. Es wird tatsächlich ein Teilabkommen zwischen China und den USA geben. Damit keine neuen Zölle, bereits bestehende sollen abgesenkt werden. Trotzdem wird uns das Thema auch nächstes Jahr begleiten, denn die wirklich heiklen Themen, die hat man noch nicht angepackt, geschweige denn gelöst. Der DAX ist am Nachmittag trotzdem nochmal durchgestartet, steht knapp 1% höher bei 13.404 Punkten. Es fehlen noch knapp 200 Punkte bis zum Allzeithoch. Der DAX stand jetzt 13.404, wie gesagt. Aber der MDAX ist auf Rekordhoch und die New Yorker Börsen ebenfalls.
Gucken wir auf die DAX-Werte. Nochmal zu denen zurück. Was gibt es da an Berichtenswerten zum Wochenstart?
Zum Beispiel von der Lufthansa. Die Lufthansa fällt positiv auf, trotz Gegenwind. Denn in Brüssel denkt man nämlich über eine Kerosinsteuer nach. Die Lufthansa prüft derweil eine neue Beteiligungsstruktur, um mehr ausländische Investoren anzulocken. Die Aktien 2% höher.
Ein Blick in den MDAX. Da sitzt das Suchportal Scout24 und das will wohl aus der Autosuche aussteigen.
Ja, das Anzeigenportal steht wohl unmittelbar vor dem Verkauf von Autoscout. Für etwa 3 Milliarden Euro soll die Sparte an den US-Finanzinvestor Hellman & Friedman gehen. Mehr als vom Markt erwartet, die Aktien ziehen im MDAX um 5,5% an.
Dann gibt es noch Unternehmensgeschichten aus den USA. Zwei, die auch bei deutschen Aktien Fernwirkung haben. Da ist zunächst mal Boeing.
Ja, für den Hersteller kommt es richtig dicke, für den Hersteller Boeing, gleichzeitig ja auch Airbus-Konkurrent. Die Aktien sind einziger Dow Jones-Verlierer, geben über 4% nach. Boeing könnte eine Produktionspause beim Unglücksflieger 737 MAX einlegen oder die Produktion drosseln. Dieser Flugzeugtyp darf ja weltweit immer noch nicht abheben. Aktien von Airbus profitieren. Bei Duft- und Zusatzstoffen gibt es wiederum eine Megafusion. Der Chemiekonzern DuPont fusioniert seine Sparte für Nahrungszusatzstoffe mit dem Konkurrenten EFF. 45 Milliarden ist das neue Unternehmen schwer. Da kommt der deutsche Konkurrent Symrise nicht mit. Symrise-Aktien trotzdem im Plus.
Der Kurs des Euro, der war ja am Freitag im Vergleich zum Dollar auf ein 4-Monats-Hoch gestiegen, hat aber nicht gehalten.
Nicht ganz, aber hält sich weiter über der Marke von einem Dollar 11. Die meisten öffentlichen Anleihen verteuern sich bis zu 2,47 Euro. Die Umlaufrendite sinkt um 5 Basispunkte auf minus 0,31%. Der Goldpreis steigt um 10 Dollar auf 1476 Dollar.
Dorothee Holz war das mit dem Börsenbericht und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute mit Michael Köhler. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.